Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Für Kühltransporte, die emissionsfrei und gleichzeitig wirtschaftlich sind, bietet Schmitz Cargo Bull als erster Hersteller eine Lösung direkt ab Werk. Eine dieselbetriebene Transportkältemaschine, die in Kombination mit einem E-Truck rein elektrisch betrieben werden kann. Das bietet maximale Flexibilität bei niedrigen Investitionskosten. Mehr Informationen unter cargobull.com.
Hallo und herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Lars Hoffmann und ich freue mich, dass Sie heute wieder zu uns gefunden haben. Wir haben uns in der Redaktion diese Woche ein etwas brisantes Thema ausgesucht. Nach unseren Recherchen nehmen auf deutschen Autobahnen zunehmend Lkw-Fahrer am Verkehr teil, die es gar nicht geben dürfte, ginge man nach dem Strafgesetzbuch. Oft haben diese Personen keine Fahrerlaubnis, keine Fahrerbescheinigung, keine Aufenthaltsgenehmigung oder gar gefälschte ADR-Scheine für Gefahrgut. Dabei handelt es sich nach unseren Erkenntnissen um Fahrer aus dem Nicht-EU-Ausland. Wir haben mit einem Personaldienstleister in Köln gesprochen, der hier organisiertes Verbrechen vermutet. Ihm werden Fahrer für 10 Euro pro Stunde, also deutlich unter Mindestlohn, angeboten, die aus dem EU-Ausland stammen und bei näherer Überprüfung gar keinen Lkw steuern dürften. Zu diesem Thema ist heute Stefan Pfeiffer zu Gast. Guten Tag, Herr Pfeiffer.
Hallo zusammen.
Herr Pfeiffer, Sie sind Leiter der Kommission Verkehr der Deutschen Polizeigewerkschaft und als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion feucht täglich im Einsatz auf der A3, der A6, der A7 und A9 rund um Nürnberg. Können Sie diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, bestätigen?
Ja, grundsätzlich ja. Wir stellen also fest, dass das organisierte Verfälschen von Identitäten oder von den Aufschreibungen von digitalen Kontrollgeräten zunimmt und dass das Ganze zunehmend eine Spezialisierung auch der Polizei erfordert, um ja dieses Handeln letztendlich aufzudecken und damit auch zu bekämpfen.
Wie viel dieser Delikte erwischen Sie denn so ungefähr, wenn man das so im Mittel ausdrücken könnte?
Naja, gut, dazu muss man mal grundsätzlich sagen, um sowas aufzudecken, braucht es, wie gesagt, einer gewissen Spezialisierung. Der Kollege oder die Kollegin aus dem normalen Streifendienst, die damit in der Regel nicht so viel zu tun haben, werden sich vermutlich schwer tun, das zu erkennen. Das bedeutet, um das überhaupt mal aufzudecken, muss der oder die Fahrerin, die so ein Handeln betreiben, mal konfrontiert werden, zum Beispiel mit einem Schwerverkehrstrupp der VP Feucht, wo also Kolleginnen und Kollegen in den Fahrzeugen sitzen, die auf das Erkennen von so einem Handeln spezialisiert sind. Und wir sagen so in der Regel, dass wenn wir 30 kontrollieren, dann haben wir in der Regel 10 Delikte und 10 Verstöße.
Das ist ja ein Drittel, das ist ganz schön viel, ja. Können Sie mal ein konkretes Beispiel für so ein Delikt nennen?
Ja, wir hatten jetzt die letzten Wochen wieder vermehrt Fahrer, die mit gefälschten Ausweisen oder mit gefälschten Fahrerkarten unterwegs waren, wo sich beim näheren Hinschauen dann also herausgestellt haben, dass die Identitäten überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, der auf dem Fahrersitz sitzt. Mhm. Macht er das mit mehreren Fahrerkarten, kann er natürlich auch seine Lenkzeiten massiv in die Höhe treiben. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen jemanden hier, der es während der Anhörung bzw. Vernehmung, in dem Fall war es dann schon eine Straftat, mehrfach eingeschlafen und es hat sich herausgestellt, dass der über 40 Stunden am Steuer gesessen war. Und letztendlich war es dann eine ganz andere Person als die, die wir zunächst vermutet haben, vor uns sitzen zu haben. Und das ist natürlich schon etwas, wo ich sage, ja, wenn man beim Verkehrsdelikte also so eine kriminelle Energie hinlegt, um seine Identität zu verschleiern, das ist natürlich schon eine Qualität, die man da gar nicht so grundsätzlich erwarten würde.
40 Stunden am Stück ohne Pause, oder?
Ja, davon muss man ausgehen. Wir haben natürlich dann entsprechend Mühe, auch die jeweiligen Lenkzeitunterbrechungen den jeweiligen Personen zuzuordnen. Aber die Aufschriebe waren so, dass man dann davon ausgehen musste, dass außer kurze Pinkelpausen, und auch da erleben wir immer wieder, dass die dadurch umgangen werden, dass während der Fahrt in Flaschen gepinkelt werden. Das ist dann das, was, wenn man als normaler Verkehrsteilnehmer sich wundert, dass immer so 1,5 Liter Flaschen am Seitenstreifen liegen oder an der Mittelschutzleitplanke. Da werfen dann diejenigen dann diese Flaschen mit halb gefüllt oder ganz gefüllt Mutterurin raus. Also selbst da muss man davon ausgehen, dass diese Pausen von dem einen oder anderen auf die Art und Weise versucht werden zu vermeiden.
Okay, um das mal klarzustellen, es handelt sich hier in den meisten Fällen nicht um deutsche Speditionen, oder?
Naja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier in Deutschland natürlich aufgrund Arbeitsrecht, entsprechenden Überprüfungen und eine andere Situation haben als vielleicht im außereuropäischen Ausland, beispielsweise in Osteuropa, so dass man generell schon die Aussage treffen kann, dass wir bei derartigen Verstößen, wie eben erzählt, in der Regel auf nicht inländische Speditionen treffen, was natürlich den Wettbewerb erheblich verzerrt.
Und auch die Vermittlung dieser Fahrer scheint ja im EU-Ausland stattzufinden. Wir hatten mal ein Vorgespräch, da haben Sie auch erzählt, dass teilweise ganze Fahrzeugflotten technisch manipuliert sind, um da mehr Geld zu verdienen, weil man einfach schneller ist und andere Möglichkeiten hat. Können Sie das bestätigen?
Also es ist so, dass digitale Kontrollgeräte natürlich von den beispielsweise von den Impulsen leben, die im Getriebe produziert werden. Und die werden mit einem sogenannten KITAS, Kienzle, Tachograph und Sensor, der ins Getriebe eingeschraubt ist und dort letztendlich die Impulse in elektromagnetische Signale umwandelt, die dann im digitalen Kontrollgerät die entsprechenden Aufzeichnungsmöglichkeiten über Geschwindigkeit, Lenkzeitunterbrechung, Fahrzeiten und so generiert. Wir haben in der Vergangenheit also massiv festgestellt, dass diese Kitas offensichtlich ausgebaut wurden, aufgeflext wurden und die Platinen entsprechend überlötet wurden mit zusätzlichen Leitungen, so dass der jeweilige im Fahrzeug sitzende Fahrer mit einem zusätzlichen Schalter, teilweise Funkschalter, das digitale Kontrollgerät ein- und ausschalten konnte. Stellt man das nicht direkt vor Ort fest und man hat eine Kontrolle später, zum Beispiel eine Woche, dann merkt man zwar, dass vielleicht die Aufschriebe etwas ungewöhnlich sind, aber dann muss man erst mal nachweisen, dass da tatsächlich eine technische Manipulation stattgefunden hat, was aus dem Aufschrieb an sich erst einmal für den Laien und auch für den, der nicht zu tief technisch eingestiegen ist, noch nicht erkennbar ist. Und wir haben festgestellt, dass also das massivst in verschiedensten Speditionen auch aufgetaucht ist. Und nachdem das auch ein sehr großes technisches Know-how mit sich bringt, können wir davon ausgehen, dass das nicht der Fahrer ist, sondern eher der Spediteur. Und wenn der Spediteur natürlich mehrere Fahrzeuge hat und verschiedene Fahrzeuge letztendlich ermöglicht, länger zu fahren, als sie dürften, haben wir natürlich hier auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber denjenigen, die sich an die Regeln halten.
Ja, das ist ja auch verkehrsgefährdend, oder? Ich meine, da werden doch auch so Sicherheitssysteme ausgestellt gleichzeitig, oder? Und das Fahrzeug entriegelt, was PS angeht und so.
Und das ist bei dem sogenannten Fuse-Puller der Fall. Also wenn also der Täter sich nicht an den Kitas vergreift, sondern letztendlich einfach nur die Sicherung zieht und damit also das digitale Kontrollgerät außer Kraft setzt bzw. ausschaltet, weil keine Stromzufuhr mehr, dann ist es
Ah, die
leider
Steckerzieher.
so, das sind die sogenannten Fuse-Puller, also Steckerzieher oder Sicherungszieher. Machen Sie das, dann sprechen wir vom sogenannten fliegenden Holländer, weil damit gleichzeitig grundsätzlich alle anderen Fahrerassistenzsysteme ausgeschaltet werden, einschließlich die Motorbegrenzung. Und dann bringen Sie die PS, die normalerweise begrenzt sind, was die Umsetzung in Geschwindigkeit angeht, plötzlich auf die Straße. Und das ist natürlich dann schon hochgefährlich, insbesondere wenn auch andere Fahrerassistenzsysteme wie Bremsassistent, Spurhaltesystem, Abstandsmessung nicht mehr funktioniert.
Sie haben zwei Schwerverkehrstrupps aufgebaut. Das ist zumindest in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa, für so ein Gebiet, was Sie betreuen, ziemlich einmalig. Heißt das, je mehr kontrolliert wird, desto mehr wird auch erwischt? Also ist die Dunkelziffer dementsprechend noch viel höher?
Also es ist für diese Größe des Gebiets, wir betreuen hier 400 Autobahnkilometer, jetzt nicht unbedingt einmalig. Was bei uns lange Zeit einmalig war, dass wir einen dieser Schwerverkehrstrupps ausschließlich nachts haben kontrollieren lassen, was in der Vergangenheit schon aufgrund der fehlenden Anhalteplätze eher die Ausnahme war. Außerdem war es in der Vergangenheit auch immer so, dass man Da hat man ja noch mit Scheiben oder ja, Scheiben im Kontrollgerät gearbeitet. Man auch entsprechende Lichtverhältnisse brauchte, braucht man jetzt eigentlich auch noch. Aber wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, also einen zweiten Schwerverkehrstrupp aufzustellen vor ein paar Jahren und haben festgestellt, dass die schwarzen Schafe offensichtlich tagsüber schlafen und nachts fahren, weil sie auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht damit rechnen mussten, nachts kontrolliert zu werden von Spezialisten. Und das ist das Außergewöhnliche an diesem Aufstellen des zweiten Schwerverkehrstrupps, dass der halt mehr oder weniger ausschließlich nachts agiert.
Ihnen gehen trotzdem noch so viele Fahrer ins Netz, dass Sie diese erstaunliche Statistik haben, also von 30 Kontrollen 10 Delikte. Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass es auch welche gibt, die einfach das Gebiet dann weiträumig umfahren, oder?
Ja, wir hatten hier schon Fälle, wo wir Fahrer kontrolliert haben von Speditionen, die wir vorher schon mal beanzeigt haben. Und dann haben die Fahrer uns gegenüber zugegeben, dass sie jetzt doppelten Ärger zu Hause kriegen mit ihrem Chef, weil der Chef ihnen angezeigt hatte, dass sie den Dienstbereich der VP feuchtweiträumig umfahren sollen, insbesondere auch nachts, weil hier offensichtlich scharf kontrolliert wird zu allen Tages- und Nachtzeiten. Ja, und das ist für den Fahrer vielleicht bedauerlich, dass er jetzt noch mehr Ärger hat. Aber für uns ein gutes Zeichen. Offensichtlich wirken unsere Kontrollen hier. Und ich bin jetzt 17 Jahre hier und habe schon sehr, sehr viele auch schwerste tödliche Verkehrsunfälle unter Beteiligung von LKWs miterleben müssen. Und muss ganz ehrlich sagen, wir sind dann froh drum, wenn wir merken, dass wir offensichtlich mit unseren Kontrollen dazu beitragen, dass die Verkehrssicherheit gesteigert wird.
Ja, klar. Aber hat sich offensichtlich rumgesprochen. Das ist ja schon mal auch ein Präventiveffekt. Ne?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, jede Kontrolle hat natürlich einen gewissen, ich würde es jetzt mal sagen, sanktionierenden Charakter, wenn es dazu kommt, dass ein Verstoß festgestellt wird. In jeder Sanktion steckt aber natürlich auch Prävention. Das spricht sich herum, wenn man was zahlen muss für einen Verstoß. Und wenn sich das rumspricht, werden vielleicht andere sich überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen.
Sie sind jetzt rund 17 Jahre bei der Autobahnpolizei. Haben denn diese Fälle, von denen wir heute sprechen, rapide zugenommen? Oder wie kann man das beschreiben?
Naja, gut, je mehr Manpower man in die Kontrollen steckt, desto mehr Verstöße kommen natürlich raus. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, das Thema ist sehr viel technisierter geworden, als es früher war. Und da haben wir uns jetzt hier bemüht, entsprechend nachzurüsten. Sie müssen etwa davon ausgehen, wenn jemand bei uns aus dem normalen Streifendienst sich dafür interessiert, in den Schwerverkehrstrupp zu gehen und sich dort zu spezialisieren, braucht er zwischen 2 und 3 Jahre, bis er so weit ist, dass man ihn als Vollprofi in diesem Bereich bezeichnen kann. Umso schlimmer ist es für uns dann natürlich, wenn jemand aus Altersgründen oder aus karrieretaktischen Gründen oder wie auch immer diesen Schwerverkehrstrupp wieder verlässt und dann ersetzt werden muss, weil wir dann natürlich entsprechend viel Zeit wieder rein investieren müssen, um wieder jemanden auf dieses Niveau nachzubilden. Also Ihre Frage beantwortet damit, dass ich sage, es ist natürlich aufgrund des erhöhten personellen Ansatzes sind es mehr Verstöße. Und dadurch, dass wir uns so spezialisiert haben, dass wir auch die sehr neuen technisierten Verstöße, wie eben erzählt, zum Beispiel manipulierter Kitas oder digitales Kontrollgerät, sehr gut erkennen und wir auch von Dienststellen in unserer Umgebung, auch in anderen Bundesländern diesbezüglich gerne mal angefragt werden, um auch technischen Support zu geben oder Beratung.
Verstehe. Warum greifen denn immer mehr Nicht-EU-Länder zu solchen Mitteln, also Speditionen, die dort arbeiten?
Zum einen sind es nicht nur Nicht-EU-Länder, also es sind durchaus auch Kandidaten, die zur EU gehören. Das muss man an der Stelle vielleicht mal richtigstellen. Hier haben wir natürlich aufgrund unterschiedlicher gesetzlichen Regeln in den unterschiedlichen Ländern, auch was Mindestlohn und so angeht, natürlich einen erheblichen Preiskampf unter den Speditionen. Das ist also ein beinhartes Gewerbe, muss man ehrlich sagen. Und wie schon ausgeführt, kann man natürlich, indem man zum Beispiel die Lenkzeiten illegalerweise erhöht, sich einen Wettbewerbsvorteil rausholen. Oder wenn man jemanden, der vielleicht eigentlich gar nicht arbeiten dürfte, anstellt für weit unter dem normalen Mindestlohn, Das schlägt sich natürlich auf die Gewinncharge nieder und das ist in dem Bereich natürlich dann schon vielleicht existenzfördernd oder auch existenzschädigend für das jeweilige Unternehmen.
Können Sie was zu den Ländern sagen, aus denen die Ihrer Erfahrung nach kommen, die Speditionen und Fahrer?
Also ganz stark fallen hier osteuropäische Länder auf. Wir haben aber auch durchaus Kandidaten aus dem Bereich südlicheres Europa. Wir haben leider vermehrt in der Vergangenheit feststellen müssen, dass auch türkische Speditionen stark beteiligt sind an diesen Dingen. Also man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte jetzt nicht immer pauschalisieren. Ich kann jetzt bloß die Erfahrung wiedergeben, die wir hier gesammelt haben. Ja, und es ist etwas, wo ich sage, wenn sich da der eine oder andere deutsche Spediteur, und auch dort werden Verstöße festgestellt, aber im Vergleich, muss man ehrlich sagen, ist es wirklich so, dass wir feststellen, dass deutsche Spediteure schon auch gezwungen sind, aufgrund des Kontrolldrucks auch über die Polizei hinaus innerhalb Deutschlands sich an die Regeln zu halten. Und dass da natürlich der ein oder andere sagt, das ist nicht fair, wie das läuft. Mhm. Das muss man dann schon auch anerkennen.
Ne? Ja. Haben Sie denn bei täglichen Kontrollen auch Einblick ein bisschen in das Leben dieser Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wahrscheinlich unter anderen Voraussetzungen?
Ja, also das ist etwas, wo wir hier teilweise schon schockiert sind, wenn wir sehen, unter was für Bedingungen die Menschen, die diese Fahrzeuge fahren, teilweise leben, teilweise über Monate offensichtlich nicht nach Hause kommen, auch an den Wochenenden ihre Zeit in diesen LKWs verbringen. Mhm. Dann, wenn beispielsweise am Wochenende hier bei uns in Deutschland ein LKW-Fahrverbot herrscht, dann bei uns auf den Rastplätzen teilweise, ja, muss man wirklich sagen, ihr Leben fristen, führt natürlich auch zu teilweise extensivem Gebrauch von Alkohol. Wir machen immer wieder auch Abfahrkontrollen präventiv, also bevor die Leute wieder losfahren dürfen, Sonntagnacht, um zu gucken, wie es da mit der Fahrtüchtigkeit ausschaut. Da haben wir teilweise wirklich erschreckende Ergebnisse, wo wir die Fahrten schon von vornherein gar nicht erst zulassen. Also es ist nicht so, dass wir warten, bis die Leute losfahren, sondern sie vorher schon aktiv ansprechen,
okay,
um eben zu verhindern, dass sie losfahren. Also es sind schon teilweise Zustände, wo wir auch als Polizisten richtiggehend Mitleid mit den Leuten haben und sagen, also so zu leben, das ist schon auch hart zu beobachten für Außenstehende.
Wir haben in der Redaktion ein paar Unfälle in Deutschland mit Fahrerflucht recherchiert, bei denen Lkw-Fahrer Unfälle gebaut haben und dann sich aus dem Staub gemacht haben. Ist ja mal vermutlich so, dass die illegal hier sind. Was wird denn in Deutschland aus solchen Menschen? Haben Sie da einen Blick? Also wenn jemand zum Beispiel einen Unfall baut, sich verletzt, der ist ja gar nicht krankenversichert hier, oder?
Na gut, wir haben natürlich hier bei uns in Deutschland eine sehr gut funktionierende Rettungskette. Da wird erstmal nicht gefragt, bist du versichert oder nicht, sondern da werden die Leute auch erstmal entsprechend versorgt und dann auch geguckt, dass man sie entsprechend einer medizinischen Versorgung auch eventuell am Krankenhaus zuführt. Da fehlt jetzt mir natürlich der Einblick, wie es weitergeht, wenn jemand dann im Krankenhaus eingeliefert wird und die Versorgung gewährleistet war und dann es darum geht, wieder entlassen zu werden und das Krankenhaus auch mal die Frage stellt, wie wird das jetzt hier eigentlich alles bezahlt? Ja, das kann ich Ihnen nicht, das kann ich Ihnen jetzt aus meiner Sicht nicht sagen, weil für uns natürlich das nicht das Thema ist. Wir beschäftigen uns mit der Ursachenforschung, was den Unfall angeht und darum, dass diejenigen möglichst schnell medizinisch versorgt werden. Aber in dem Moment, wo medizinisches Versorgungspersonal vor Ort ist, sind wir diesbezüglich draußen.
Ja, verstehe. Was denken Sie denn, wie man diese Situation in den Griff kriegen kann? Ich meine, neben den Fahrern, die unter Umständen ausgenutzt werden, und den deutschen Speditionen, die gegen eine Konkurrenz fährt, die natürlich relativ wenig Skrupel hat, ist das alles ja auch extrem verkehrsgefährdend, oder? Wenn Sie erzählen, 40, 50 Stunden ohne Pause am Steuer und keine Assistenzsysteme.
Ja, es mag vielleicht für den Zuhörer jetzt ein bisschen naiv klingen, wenn ich das sage, aber schön wäre es halt, wenn sich die EU-Staaten, was das Regelwerk angeht, diesbezüglich auf ein Regelwerk einigen könnten, die Möglichkeit auch grenzübergreifender Kontrollen mit Austausch von Daten da wäre und auch die Sanktionierung einigermaßen ähnlich sind. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist hier ein LKW-Fahrer am Heiligabend vorgefahren und hat gesagt, ich möchte kontrolliert werden, weil ich reise jetzt später nach Frankreich weiter und ich weiß, ich habe eine Lenkzeitüberschreitung bei mir im digitalen Kontrollgerät gespeichert. Mein Wunsch ist, dass Sie das jetzt bitte sanktionieren hier. Ich zahle Ihnen das auch. Ich möchte von Ihnen bloß eine Kontrollbestätigung und eine Quittung, weil wenn ich nach Frankreich komme und Sie erwischen mich, zahle ich das 12-fache. Und also so funktioniert Verkehrssicherheitsarbeit nicht. Und das stellen wir ja auch in anderen Bereichen fest. Handy, telefonieren, Gurt, wie auch immer. Jedes EU-Land hat da so seine eigenen Preisvorstellungen.
Ja.
Und wir in Deutschland sind dafür bekannt, dass wir diesbezüglich eher unterpreisig sind. Und also so funktioniert Verkehrssicherheitsarbeit aus meiner 40-jährigen Polizeierfahrung halt nicht. Und das wäre jetzt einer der Wünsche, dass ich sage, lasst uns doch einmal versuchen, irgendwo das Regelwerk auf Standard zu bringen, so dass der Fahrer, der von Ost nach West fährt oder von Süd nach Nord, überall letztendlich mit den gleichen Konsequenzen zu rechnen hat, wenn er sich nicht an die Regeln hält.
Also im Grunde müsste die Polizei, wenn die aufrüsten, die Fahrzeuge aufrüsten und immer neue Tricks erfinden, müsste die Polizei im Prinzip im Gegenzug auch aufrüsten, oder?
Das ist aber das Los der Polizei. Ich glaube, da reden wir von einem grundsätzlichen Fakt, dass wir, und da geht der Verkehrspolizist Hand in Hand mit dem Kriminalisten, dass wir natürlich der Kriminalitätsentwicklung oder auch der Entwicklung bei technischen Manipulationen, die zu Kriminalität führen, ja, natürlich der Entwicklung auch immer ein Stück weit hinterherlaufen und man halt dann immer gucken muss, wie schnell man wieder auf Augenhöhe mit den jeweiligen handelnden Personen auf der Gegenseite ist.
Ja, Herr Pfeiffer, vielen Dank für diese wirklich offenen Worte und Einblick in Ihre tägliche Arbeit.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Artikel zum Thema kriminelle Schleuserbanden ist ab heute auf verkehrsrundschau.de zu lesen. Da geht es auch noch mal tiefer ins Detail mit weiteren teilweise erschreckenden Rechercheergebnissen. Ihnen, Herr Pfeiffer, wünsche ich alles Gute. Vielen Dank.
Ihnen und Ihren Hörern auch. Vielen Dank.
Das war's für heute mit Ihrem Podcast Verkehrsrundschau Funk. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.